Es gibt Ausstellungen, die zeigen uns Bilder, und es gibt Ausstellungen, die verändern die Art und Weise, wie wir Bilder betrachten. Die Ausstellung Auf dem Rücken der Anderen von Axel Braun im Kunstverein Ruhr noch bis zum 26. Juli gehört für mich eindeutig zur zweiten Kategorie. Rethinking Photography. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie Neudenken live vor Ort. Dieses Mal aus dem Kunstverein Ruhr in meiner Wahlheimatstadt Essen. Was trägt unsere Welt? Und vielleicht noch wichtiger, auf wessen Schultern ruht sie eigentlich? Ausgangspunkt von Axel Brauns neuer Arbeit ist Venedig, jene Stadt eben von überwältigender Schönheit, deren Geschichte untrennbar mit Handel, Macht, Kolonialismus und der Beherrschung von Natur verbunden ist. Während eines Stipendiums am Deutschen Studienzentrum in Venedig untersuchte Braun nicht nur die berühmten Fassaden der Stadt. Oder eben nicht die berühmten Fassaden der Stadt, sondern ihre verborgenen Voraussetzungen, ihre Materialien, ihre Architektur, ihre Bilder und ihre Geschichte. Entstanden ist eine raumgreifende Installation aus Fotografie, Video, Text, Klang und Skulptur. Es ist keine Ausstellung über Venedig. Es ist eine Ausstellung darüber, wie Geschichte in Bildern, Dingen und Räumen weiterlebt. Ja, kurz zu Axel. Axel wurde 1983 in Düsseldorf geboren und studierte wie ich Fotografie an der Folkwang-Universität der Künste. Er lebt und arbeitet nach wie vor in Essen. Seine Arbeiten entstehen meist aus umfangreichen Recherchen. Dabei interessiert ihn weniger das einzelne Bild als vielmehr die Systeme, in denen Bilder entstehen und wirken. Architektur, Industriegeschichte, Ökonomie, Erinnerungskultur und gesellschaftliche Machtverhältnisse bilden immer wiederkehrende Themen seiner Arbeit. Fotografie ist für ihn kein Mittel der Illustration, sondern ein Instrument der Analyse. Seine Projekte verbinden häufig Fotografie, Video, Installation und historische Recherche zu komplexen räumlichen Erzählungen. Begleitet wird die Ausstellung von einem bemerkenswerten Essay des Kunsthistorikers und Kurators Peter Friese. Schon zu Beginn schreibt er einen Satz, der für mich den Kern der Arbeit trifft. Es handelt sich nicht um eine Dokumentation, sondern um eine kunstspezifische Vorgehensweise. Das klingt zunächst selbstverständlich. Tatsächlich aber beschreibt dieser Satz etwas Grundsätzliches. Axel Braun nämlich dokumentiert keine Geschichte. Er illustriert keine historischen Ergebnisse. Er schafft Situationen, in denen Geschichte erneut erfahrbar wird. Friese spricht deshalb von einer Verräumlichung der Recherche. Ein Begriff, den ich wunderschön finde. Ja, und nicht Informationen werden ausgestellt, sondern Beziehungen zwischen Bildern, zwischen Materialien, zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen uns und dem Raum. Besonders beeindruckt hat mich Frieses Beschreibung der Videoprojektion über die venezianische Lagune. Er beschreibt, Natur erscheint nicht mehr als romantisches Gegenüber, sondern als Material, das angeeignet, strukturiert und funktionalisiert wird. Das ist ein erstaunlich aktueller Satz, finde ich, denn plötzlich geht es nicht mehr nur um Venedig. Es geht um unsere Vorstellung von Natur, nicht als etwas Eigenständigem, sondern als etwas, das vermessen, organisiert und ökonomisch nutzbar gemacht wird. Hier wird deutlich, dass Axel Braun Geschichte nicht erzählt, sondern Strukturen sichtbar macht. Ein weiterer Gedanke hat mich besonders beschäftigt. Peter Friese beschreibt nämlich die monumentale Atlasfigur und die monumentalen Atlasfiguren am Grabmal des Dogen Giovanni Pesaro. Schwarze Männer tragen die Last der Macht. Doch Axel Braun verändert die Blickordnung. Der Doge verliert seine überrote Position. Diejenigen, die bisher lediglich Träger waren, werden zu den eigentlichen Protagonisten. Dazu schreibt Friese, sie verkörpern jene anderen, durch deren Ausbeutung der Glanz des Herrschenden erst möglich wird. Ich finde, darin liegt die eigentliche Kraft des Ausstellungstitels. Auf dem Rücken der anderen beschreibt nicht nur Geschichte, es beschreibt ein Prinzip, das weit über Venedig hinausweist. Am meisten beeindruckt hat mich allerdings Frieses Beschreibung der ästhetischen Erfahrung selbst. Er schreibt, der bewusste Gang in und durch den Raum gerät im Idealfall zu einem Durchgangenwerden der Betrachtenden. Ich musste diesen Satz mehrmals lesen, denn plötzlich kehrt sich irgendwie alles um. Und mir kommt es vor, als betrachten nicht wir die Ausstellung, sondern die Ausstellung beginnt uns zu betrachten. Oder anders gesagt, Sie verändert die Bedingungen unseres Sehens. Genau das verstehe ich unter guter Kunst. Sie gibt keine Antworten, sie verändert unsere Fragen. Auch der Schluss des Essays ist bemerkenswert. Friese beschreibt Kunst nicht als Ort der Bestätigung, sondern eben als Möglichkeit, den eigenen Standpunkt zu verlassen. Nicht Einigkeit entsteht, sondern Verständnis. Nicht Gleichklang, sondern die Bereitschaft, den Blick eines anderen einzunehmen. Das erscheint mir heute wichtiger denn je. Mich hat dieser Text auch deshalb so angesprochen, weil er etwas formuliert, das mich seit vielen Jahren an der Fotografie interessiert. Fotografie zeigt nicht nur Welt. Sie organisiert Welt. Sie schafft Ordnungen. Sie erzeugt Sichtbarkeit. Und manchmal macht sie genau jene Strukturen sichtbar, die sich unserem alltäglichen Blick entziehen. Eine kleine Anmerkung von mir und dann bin ich auch fertig und dann hören wir uns das Gespräch zwischen Peter Friese und Axel Braun mal an. Also ich habe inzwischen selber viele Ausstellungstexte geschrieben und gelesen. Manche beschreiben Kunst, manche überfrachten sie mit Theorie. Peter Friese gelingt etwas anderes. Er nimmt den Leser ernst. Er führt ihn nicht zu einer fertigen Interpretation, sondern lädt ihn ein, mitzudenken. Sein Essay erweitert die Ausstellung, anstatt sie festzuschreiben. Genau das wünsche ich mir von einem guten Ausstellungstext. Ja, und deshalb lasst uns mal reinhören in das Gespräch zwischen Axel Braun und Peter Friese, das am 8. Juli 2026 draußen vor dem Kunstverein Ruhr in Essen mitten in der Innenstadt stattgefunden hat. Viel Spaß dabei.
Und du bist eben kein Kunsthistoriker, der mit einem Forschungsauftrag dahin kommt und über Renaissance und über oder Spätmittelalter forscht, sondern du hast einen anderen Blick. Und ich möchte jetzt mal einen Terminus einführen, der mir jetzt erstmal ganz klar geworden ist. Ich hatte damals, vor 20, 30 Jahren, so ein kleines Taschenbuch gelesen, schon in deutscher Übersetzung. Michael Baxandall, Painting and Experience in the 15th Century. Und da, also Malerei und Erfahrung im 15. Jahrhundert. Und diese Erfahrung beschreibt einen Kontext, der aus der Zeit entsteht. Das sind die Leute, die dort Handel betreiben, die Forschung machen, die Reisen machen, die Geld machen und so weiter. Und die spiegeln sich sozusagen in diesen Werken wieder. Und man nennt das unter den, also Horst Bredekamp, so diese Leute, die Bildforschung betreiben, die nennen das the period eye. Also das ist aus der Periode der Zeit heraus einen Blick auf diese Zeit. Und wenn man dir das unterstellen würde, würde man dich verkürzen, weil du blickst ja nicht nur aus der Zeit heraus, sondern du blickst aus der Gegenwart. Du fragst auch nach dem Umgang mit der Natur. Du fragst nach dem, also bei Baxandall wären es also die privilegierten Florentiner oder Venezianer, die da in eleganten Roben auf den Plätzen stolzieren und die wissenschaftlichen Errungenschaften für sich selbst zunutze machen. Aber du bringst die anderen auch mit rein. Das sind ja diese vier afrikanischen, für mich sehr schönen Männer, imposant, wie sie da gequält oben bringen. Du hast den Blick der anderen mit eingebracht. Du hast den Sklavenhandel mit eingebracht. Also forschst du doch nicht wie ein reiner Kunsthistoriker oder Ikonograf. Das ist eine sozialhistorische Frage.
Ja, also als Kunsthistoriker mit Sicherheit nicht, weil ich sage jetzt mal, auch die Kunstwerke, ich habe es ja auch als Materialkultur bezeichnet. Es geht mir weniger um die kunstgeschichtlichen Zusammenhänge, als eher das Objekte oder meinetwegen auch Gemälde oder Skulpturen, die ich ja auch im Buch, gibt es ja einige Beispiele noch von weiteren Dingen, die mich da interessiert haben, dass alles im Prinzip Dokumente aus einer Zeit und für bestimmte Weltbilder sind. Und die möchte ich schon auch mit in der Brille aus unserer Zeit, mit den Fragen, die wir uns stellen, nochmal neu betrachten und neu in Kontext setzen und schauen, welchen Einfluss sie eigentlich auf unser Denken heute haben. Denn oft sind das ja sehr wirkmächtige Ideen, die auch heute immer noch in unserem Handeln, in unserem Denken fortwirken. Dabei, glaube ich, ist es sehr schwierig, mein Forschen, was ich schon auch als Forschen bezeichnen würde, in irgendeiner speziellen oder spezifischen wissenschaftlichen Disziplin wirklich zu verorten. wäre auch anmaßend, da ich ja keinen wissenschaftlichen Bildungshintergrund habe, sondern wirklich aus der Kunst komme und eher über Fragen, die sich in der Auseinandersetzung mit meinen künstlerischen Sujets ergeben haben, immer mehr auch in dieses Forschen hineingekommen bin und inzwischen das gar nicht mehr trennen kann. Also meine künstlerische Arbeit ist ohne die Recherche, ohne die Forschungstätigkeit gar nicht denkbar. Also ich würde nichts machen, wo ich nicht auch diese Hintergründe, diese theoretische Auseinandersetzung mit verknüpfen könnte. Also klar, ich liebe es zum Beispiel mit meinem Smartphone zu fotografieren, wenn ich irgendwas einfach visuell ansprechend finde. Das ist aber eine ganz andere Sache, weil ich halt das als, ich sag mal, fast als Hobby betreibe. Aber wenn es um meine künstlerischen Projekte geht, da brauche ich immer diesen Nexus von Inhalt, von Informationen, der dann im Bild in irgendeiner Form entweder manifestiert werden muss oder dadurch zumindest getriggert wird. So, ja, das schon. Prima.
Da haben wir gleichzeitig eben deine Arbeit auch, die sich der Fotografie bedient und einen Transfer leistet und auch die Kunst angesprochen. Denn es ist eine Ausstellung über Kunst. Aber die Kunst, die, ich will es jetzt nicht so gleich sagen, die Originale oder das auratisierte Dogengrab, oder hier das Original ist nicht da. Diese Kunst ist mediatisiert. Sie liegt als von dir bearbeitetes Bild vor, zum Teil wirklich nochmal neu gerahmt. Man könnte sogar fast ironisch fragen, hast du es nicht dann wieder reauratisiert, ne? Wenn du so eine Art Rahmen drum baust und es dann so quasi leuchtend in das Fenster reinbringst als Teaser. Und deine mediale Bearbeitung besteht ja auch darin, dass du ganz feine Kamerabewegungen machst, die, also hier, das habe ich dann sogar erkannt, nachdem ich eine Stunde mich da drin aufgehalten habe, dass also so vertikale Bewegungen rauf und runter gehen und eine horizontale von links nach rechts, so dass die Lagune, das sind ja deine, das ist ja dein Hinzutun. Du lässt die Kunst ja die Kunst sein, aber du transferierst das mit deinem eigenen Blick oder deinem Zugriff oder wie könnte man das sagen?
Ich wollte die Machtstrukturen, die im eigentlichen Grabmal manifestiert sind, auch invertieren. Die wollte ich natürlich umdrehen und in Frage stellen. Also das normalerweise tragen ja diese vier Sklavenfiguren den Dogen in seiner Herrlichkeit, der eine Etage drüber sitzt und von denen, die er allein durch seine geistige Macht, wie es dann auch in der Zeit formuliert wurde, damals halt, was es ihm ermöglicht, diese Figuren schon zum Leiden und zu bringen und zu unterdrücken, dass diese Struktur, dass das umgedreht wird, ist natürlich ein ganz entscheidendes Element dann auch in der Art und Weise, wie ich es hier präsentiere. Gleichzeitig auch natürlich die, da stimme ich dir erstmal zu, Peter, halt die Art und Weise, wie ich es filme, ist natürlich schon auch nicht zufällig gewählt und soll auch die Sichtweise auf diese existierenden Arbeiten, die natürlich auch immer geschaffen wurden mit einem Blick der Betrachtenden im Hinterkopf, da kann ich durch meine Kameraführung natürlich einen anderen Blick auf diese Arbeiten lenken. Beispielsweise dann auf die Details, auf die zerrissene Kleidung, die nochmal diese Figuren ganz anders lesbar macht, als es der Fall wäre, wenn man sie jetzt quasi als monumentales Konstrukt quasi auch fast aus der Froschperspektive betrachten muss, wenn man in dieser riesigen Kirche steht. Ne? Und andere Dinge, wenn wir jetzt hier über die Putti sprechen im Fenster, die sind wirklich, wenn man, also das neu auratisiert ist tatsächlich ein schönes Wort, denn ich habe sie ja nicht abfotografiert, wie sie da vor Ort sind, sondern ich habe es im Prinzip mit Fotogrammetrie in ein 3D-Modell verwandelt und das dann quasi, wenn man so will, in einem virtuellen Studio nochmal neu ausgeleuchtet. Also so kontrastreich, so wie sie hier gezeigt sind oder auch wie ich sie als Animation dann im Vortrag gezeigt habe, so würde man sie natürlich nie sehen. Und da schaffe ich dann auch wieder eine andere Ebene, auf der man diese Arbeit und auch dann wieder die Ikonografie, die natürlich erhalten geblieben ist, dann wahrnehmen kann. Und das Ganze vor dem Hintergrund von Venedig, was ja immer dieses Morbide, dieses Verschwindende hat, wo man nicht weiß, gibt's das, in 50 Jahren noch, hat dann für mich nochmal einen interessanten Aspekt, auch gerade was die Fotografie angeht, weil es einerseits dann dieses Medium ist, was uns Dinge, die vielleicht für viele von uns unerreichbar sind, zugänglich machen kann, die Dinge, die verschwinden, im Verschwinden begriffen sind, festhalten kann. Gleichzeitig gibt es aber auch so eine Künstlichkeit. Dann entsteht auf einmal sowas, so ein Simulacrum oder fast sowas Disneyland-haftes, dass man dieses Venedig gar nicht mehr in seinem originalen Reiz genießen kann, sondern schon in so einer Metaebene ist, ja, die dann nur noch virtuell vermittelt wird.
Das finde ich wunderbar. Das ist ja jetzt keine virtuelle Ausstellung, sondern das ist ja ganz konkret. Es ist aufgebaut, es ist eine skulpturale Setzung, es ist eine Multimedia-Installation. Diese Form der Aluminiumstangen ist nirgendwo vorgeschrieben. Das ist deine Erfindung, deine Überlegung, auch dieses Radiale. Sie sehen ja, dass die vier Atlantenfiguren korrespondieren mit dem hier unten am Katzentisch sozusagen sitzenden Dogen, ja, der eigentlich, du hast es gesagt, ganz oben sitzt. Das ist wie ein, das ist so ein Tympanon, so triumphbogenartige Architektur, und der Doge sitzt oben. Und er wird in der Sekunde seines Todes gezeigt. Das heißt, er erhebt sich scheinbar aus seinem Thron, oder weil er in der Ferne ein Licht erblickt oder weil er Gott in die Augen schaut, und dann nimmt er eine solche Orantengeste ein. Ich habe sofort an Herrn Ratzinger gedacht, der diese leicht gekünstelte Geste einnimmt, und wenn Sie genau hingucken, erhebt er sich, also der scheint zu schweben, aber er scheint jetzt nicht mehr Gott entgegen zu schweben, sondern eben den Vieren, die ihn eigentlich unter größter Anstrengung ihrer Muskelkraft zu tragen haben. Du hast das Wort Inversion, invertiert hast du ja gesagt. Also Inversion, er hat es umgedreht, oder man könnte auch von einer Dekonstruktion sprechen. Ich nehme das jetzt im Sinne von Derrida, also nicht dekonstruieren, indem man es kaputt macht und auf dem Boden ausbreitet, sondern dass man das Konstruktionsprinzip begreift durch diese Vorgehensweise. Also hast du ein anderes Verstehen da reingebracht. Und da darf ich auch noch sagen, auch wieder monologisieren, das hier ist ein Urkonflikt. Das sind nicht einfach nur geflügelte, dicke Jungs, die einen boxbeinigen Satyr foltern, sondern das ist der Konflikt zwischen Kultur und Natur, zwischen Zivilisation und Wildnis. Es klang in deinem Vortrag auf, zwischen Hellenen und Barbaren. Barbaren sind die mit dem Bart. Die Hellenen waren rasiert, und zwischen den Zivilisierten und denen, denen sie die Zivilisation beibringen im Prozess der Zivilisation durch Kolonien. Ne? Und deswegen läufst du da rum an der Scuola di San Marco, und es ist kein Zufall, dass dir gerade dieses Ding da auffällt. Nicht, weil es so sagt, hallo, hallo, fotografier mich, sondern weil du sozusagen schon in deiner ganzen Vorstellungswelt gepolt bist auf darauf, und es passt dann.
Ja, danke. Tatsächlich habe ich das durch Zufall quasi wirklich klassisch flanierend gefunden. Also ich hatte schon, wie beschrieben, diese thematische Auseinandersetzung schon gewählt. Ich hatte eine bestimmte Brille auf, was ich für Themen gesucht habe, aber kam einfach an die Scuola Grande di San Marco, das ist ja heute eigentlich der Zugang zum Krankenhaus, und sah diese Reliefs und fand das einfach interessant und bin mal näher gegangen. Das ist ja eins von sechs, wo diese Putti verschiedene Szenarien durchspielen. Alle sind in irgendeiner Form bezogen auf den Wertekanon dieser Bruderschaft. Und dann stieß ich auf dieses Relief und bin da natürlich sofort dran hängen geblieben und sah auf einmal, okay, diese ganzen Fragen, mit denen du dich auseinandersetzt, also dieses Othering, Alternität, das andere, wie verhält man sich als Gemeinschaft zu dem Außenstehenden, oder auch einfach, was ist gut und böse, das ist da ja alles mit drin, und da war eigentlich das eine klare Geschichte, dass ich das dann auch für mich sofort scannen musste. Und dann in dem Fall rückwirkend dann erstmal die Informationen dazu bekommen musste. Es gibt gar nicht viel Literatur zu dieser zu diesem Komplex. Ich meine, zu der Fassade unfassbar viel, aber diese Elemente sind ja auf dieser riesigen Fassade extrem klein. Also das, ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber in irgendeiner Form haben wir zueinander gefunden und jetzt ist es quasi das zentrale Bild oder so der Aufmacher, wenn man möchte, für diese Ausstellung auch geworden.
Der Teaser, der schon von außen sozusagen die Menschen rein erstmal sollen die Betrachterinnen und Betrachter die Nase platt drücken und dann sollen sie während der Eröffnungszeiten reingehen. Und mein Vorschlag ist, sich körperlich im Raum zu bewegen. Also einmal diese ideale Betrachter, diesen Standpunkt einzunehmen, der ungefähr vor dem Dogen hier ist. Und dann hin und her gehen, auch gerne bis hinten durchgehen und dann das eine mit dem anderen in Verbindung bringen. Das ist eine sagen wir mal, phänomenologische These, weil das heißt, ich beobachte nicht nur die Dinge, die ich auch von außen sehen kann, sondern ich begebe mich selbst als Partizipierender in den Raum rein und mache mich zu einem Teil meiner Beobachtung. Das heißt, ich sehe nicht nur die Bilder, sondern ich beobachte mich selbst auch beim Sehen. Ich denke also über das nach, was ich gerade erlebe und kombiniere. Und dazu gehören auch einige Aha-Effekte. Also sie müssen drin sein, um zu erkennen, dass der Doge am Katzentisch sitzt. Das können Sie von außen nicht sehen. Sie denken, was sollen diese schwarzen Männer da, die da so Bodybuilding-artig fuchteln und so verzerrte Gesichter haben. Wenn Sie drin sind, kriegen Sie es mit, ohne dass Sie genau wissen, wie der Doge heißt und was er gemacht hat. Ne? Aber so wie ich auch immer gerne sage, auch jetzt so im Sinne der Ikonografie oder auch der Bildforschung, die Kunst findet immer im symbolischen Bereich statt. Sie ist nie eine Aufforderung zum Handeln oder sie gibt nie eine Rezeptur oder eine Art Lösung. Das ist ja keine Lösung, das ist ja alles schon passiert, sondern hier wird ein Kunstgriff gemacht, der uns eine andere Sicht auf das, was passiert ist und auf das, was denkbar ist, ermöglicht. Und diese These könnte auch ein Widerspruch zu diesem Period I sein, also nicht nur die Unterdrückten und die Frauen und die Ausgebeuteten mit dazuzunehmen in den Blick, sondern auch zu ermöglichen, dass der Blick, den wir auf die Welt haben, möglicherweise sich verändern kann, weil auch wir uns verändern, weil auch ich immer damit rechnen muss, dass es einen Punkt gibt, in dem ich einen Aspekt entdecke, den ich vorher noch nicht erkannt habe. Und das kann man durch Dekonstruktion machen oder durch eine Blickverschiebung oder meinetwegen auch erstmal durch ein Umhergehen im Raum. Also Kunstbetrachtung könnte dann sogar auch ein ethisches Analogon besitzen oder sein, denn wenn ich hier vorne stehe und du, Axel, stehst da hinten, da siehst du garantiert was anderes als das, was ich sehe. Und das weiß ich in dem Moment und räume dir, der Rudo kennt diesen Gedanken auch, ich räume dir den anderen, die Möglichkeit dieses anderen Sehens gleichermaßen ein, während ich meine Sicht auch als gültig einfordere. Und dann kommt es vielleicht zum Austausch oder zum Streit oder zur Begegnung. Aber da, mit dieser Andersheit muss ich immer rechnen. Und ich hätte dich gar nicht einladen können, wenn das nicht hier schon angelegt gewesen wäre in der Betrachtung deines Venedig-Exkurses da. Und du hast ja diese These formuliert, dass Venedig praktisch ein Modellfall ist, auch für eine Form zu handeln, zu denken und zu wirtschaften, wie wir sie heute betreiben. Wir sprechen immer vom Spätkapitalismus, aber etwas, was in Venedig passiert ist, oder ja, du hast es doch schon formuliert.
Ja, doch. Also erstmal, ich freue mich ganz, ganz besonders über diese Wahrnehmung, denn so habe ich mir das ja auch vorgestellt. Ich meine, ich mache ja auf der einen Seite diese Recherchen, wo ich sehr komplexe Dinge zusammentrage, durch eigene Arbeiten ergänze. Aber gerade in so einer Präsentation, wie ich sie jetzt hier im Raum als Installation habe, gibt es mir dann die Möglichkeit, dass man die Betrachtenden wirklich auch physisch mit einbezieht. Und wie Sie es gerade beschrieben haben, man muss sich im Raum bewegen und man wird involviert und man beginnt, diese Fragmente zusammenzufügen. Und so wie Sie es beschrieben haben, wünsche ich es mir eigentlich, dass man auf einmal merkt, wo ist meine Rolle eigentlich da drin? Was hat das mit mir zu tun? Und dann kommt ja das, was du jetzt gerade gesagt hast, Peter, dass es ein Stück weit auch eine Parabel auf die Gegenwart darstellt. Also, dass da ganz viele Punkte sind, in denen auch, wie ich jetzt meinen Vortrag gestaltet habe, wo ich hoffe, dass da die eine oder andere Klingel geht, dass man denkt, das kenne ich auch aus unserer Zeit. Und dann kann man das verknüpfen. Dann kann man quasi die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung unserer Zeit, unserer Fragen, unserer Probleme mit diesen Hinweisen aus der Vergangenheit zusammenbringen. Und ich hoffe, dass da vielleicht der ein oder andere auch produktive Gedanke bei entsteht. Gleichzeitig ist es nicht meine künstlerische Absicht, diesen Prozess in der Form zu lenken, dass ich sagen möchte, jetzt bitte aber das und das dabei am Ende
denken oder
das muss dabei rauskommen, sondern es soll im Prinzip, wie ich ja am Anfang gesagt habe, vielleicht auch einfach Fragen aufwerfen und vermeintliche Gewissheiten so ein bisschen aus der Bahn bringen und vielleicht nochmal zu vertieftem Nachdenken dann irgendwie anregen, ja.
Ja. Also in so einer Debatte, der schon mal genannte Bredekamp geführt hat, wurde so ein Begriff genannt, Kunstgeschichte gegen den Strichbürsten. Also die Linearität einer zwingenden teleologischen Entwicklungsgeschichte in der Kunst, die gilt es abzulehnen. Auch wenn manche das behaupten, also auch wenn der Geist der Moderne, wie er so noch nach dem Zweiten Weltkrieg auftauchte, sozusagen zum Finalen, zum Endgültigen, zum immer reineren, zur immer reineren Form, bis man dann das vollkommen weiße Bild vor sich hatte, also die Purifizierung, das halte ich nicht für möglich. Ich halte es für wichtig, einmal gewonnene Gewissheiten zu verunsichern und durch Kontaminierung aufzurühren und das nochmal neu zu machen. Ich könnte 1000 Beispiele, nee, 1000 nicht, aber vielleicht 50 im Bereich der Moderne, so Jackson Pollock, Andy Warhol und so, wie die das miteinander gemacht haben. Und du bist eben auch einer von diesen, sagen wir mal, Störern, die, also ich sag noch mal so, Andy Warhol auf eine Leinwand urinierte, weil die mit Metallfarbe beschichtet war, imitierte er Pollocks Dripping. Man nannte ihn ja auch Jack the Dripper. Diese Bilder von Warhol kosten jetzt trotz der degutanten Entstehungsweise viele Millionen. Man kann sie sich nicht leisten. Aber es war keine finale Abrechnung mit Pollock, sondern eine andere Form der Rezeption. Das heißt, er hat diesen reinen Geist der Moderne, so wie Clement Greenberg das damals theoretisierte, Pollock als Ausdruck des Gipfels der Modernität, hat er gestört durch die Persiflage, durch die Ironie und hat eine andere Rezeptionsform hinzugefügt, die qua Ironie etwas in unserem Kopf bewegte. Das heißt, wir sind mit Pollock Gott sei Dank noch nicht am Ende, sondern können immer noch eins dazufügen. Und so machst du das im Grunde genommen auf deine Art. Du bist jetzt nicht der Kunsthistoriker, der die Geschichte umschreibt, aber du kontaminierst sozusagen mit dieser Art von andersartiger Rezeption dieses klare Weltbild der Venedig als schwebende, schöne Stadt, widerspruchslos, wir können es nur noch genießen. Aber es hat eben mehrere Seiten. Und dazu gehört meiner Ansicht nach, dieser Begriff der Kontamination kommt, also wenn man das umweltpolitisch sieht, ist das ein schlechter Begriff. Aber wenn man es im erkenntnistheoretischen Sinne sieht, dann ist eine Kontamination eigentlich sehr heilsam, weil bequeme Gedanken auf einmal in Frage gestellt werden.
Ja, also zumindest die Irritation, finde ich, ist schon sehr produktiv. In der Hinsicht, dass man gerade Venedig ja auch, das ist ja so eine Projektionsfläche für uns, zumindest aus dem westlichen Kulturkreis. So, da können sich irgendwie alle darauf einigen, das ist Hochkultur, da ist unglaublich schön, unglaublich inspirierend. Dann auch das, darauf hatte ich zumindest verwiesen oder wollte ich verweisen im Vortrag, als es um die politischen und wirtschaftlichen Errungenschaften der Serenissima ging. Also dass da im Prinzip für viele ist das so ein Demokratievorläufer, was man durchaus in Frage stellen kann, aber so ist es, wird es nun mal gelesen, dann ist es auch ein protokapitalistisches System. Also ganz viel, was heute aktuell ist, ist dort entstanden und wird auch idealisiert. Und das zumindest so ein bisschen ins Wanken zu bringen und dadurch auch dazu zu führen, uns zu fragen, wie gerechtfertigt ist das eigentlich, diesen Anspruch auf eine gewisse Fortschrittlichkeit der westlichen Kultur, die ja zu Recht in den letzten Jahrzehnten auch in Frage gestellt wird, trotzdem aber in der Praxis oft nicht in Frage gestellt wird, das zu bewerkstelligen. Also dass man da so ein bisschen das Haar in der Suppe sucht und den Venedig-Genuss zumindest temporär mal ein bisschen vermiest, um danach vielleicht auch wieder ganz neu auf die schönen Aspekte wieder zugehen zu können. Das ist schon auch ein Anspruch dieser Arbeit, ja.
Ja, und dann kam eine Frage aus dem Publikum, weil wir saßen da natürlich in so einem Halbkreis, ganz schön draußen. Und dieser Besucher ist ein bisschen darauf eingegangen, dass er eine starke Beklemmung empfindet, wenn er in dieser Ausstellung ist. Und im zweiten Teil hat er dann nochmal nachgefragt, was eigentlich bleibt, wenn sozusagen die elektrische Leitung unterbrochen wird. Also wenn man das Licht ausschaltet, wenn man die Monitore ausschaltet und so weiter. Und hören wir uns mal die Antwort von Axel an.
Die Beklemmung, die du jetzt beschrieben hast bei der Betrachtung der Arbeit, tut es mir leid, wenn dich das beklemmt hat. Auf der anderen Seite würde ich lügen, wenn ich sage, es wäre jetzt nicht so, dass das nicht auch beabsichtigt ist, dass dieses Gefühl aufkommen kann. Gleichzeitig spricht es ein Stück weit für die Sensibilität deiner Wahrnehmung. Da mir zum Beispiel ganz viele Leute auch einfach sagen, ich finde das so schön, wie das sich bewegt und die Farben und das ist so meditativ und sowas. Aber gleichzeitig, das ist es natürlich auch und es ist ja schön, das ist, finde ich, macht ein interessantes Kunstwerk aus, dass es beide Möglichkeiten hat, dass man es einfach ästhetisch wert- und sinnfrei genießen kann und gleichzeitig aber vielleicht auch auf einer anderen Ebene eine Wirkung erzielt wird, die einen vielleicht auch näher berührt, als einem das im ersten Moment vielleicht lieb ist und die dann dadurch auch erstmal Prozesse in Gang setzt. Ne? Und da dieses Unwohlsein spielt dann ganz stark in das rein, was ich gerade vielleicht auch nicht in der letzten Antwort nicht ganz so gut in Worte fassen konnte. Also dieses Gefühl der Überlegenheit, die europäische Kultur einfach über ganz lange Zeit für sich behauptet hat, dass man das durch ein gewisses Unwohlsein auch in Frage stellt und zumindest ein Stück weit abschwächt. Ja, ich glaube, das ist auch ein produktiver Prozess. Das nächste ist, wenn du jetzt darauf angesprochen hast, dass ein Großteil der Dinge, die jetzt hier gezeigt sind, entweder komplett virtuell sind, also nur als digitaler Datensatz existieren, oder halt die Leuchtkästen nur funktionieren, wenn sie auch tatsächlich mit elektrischer Energie beleuchtet werden. Ja, das ist tatsächlich erstmal ein Aspekt, hatte ich ja auch vorhin gesagt. Ich finde das eigentlich eine schöne Sache, dass auf einmal dieser ganze Kulturschatz Venedig nur noch dieses Ephemere des Virtuellen hat. Ne? Dass man auf einmal sich schon fast nur noch, alles ist in der Cloud gespeichert, wir können es nur noch mit Datenbrille genießen. Übrigens auch eine Idee, die ich zwischenzeitlich mal hatte, ob ich die ganze Ausstellung nur als Daten mit der 3D-Brille irgendwie zugänglich machen könnte. Ist ein Aspekt und ist natürlich auch so gewollt, aber hat die Kehrseite natürlich, dass vieles einfach auch von der Ausstellung nicht bleiben wird. Hier läuft sie jetzt halt 24/7, was auch dem Platz geschuldet ist. Also man kann sie jederzeit ansehen. Aber umso mehr, und da gehe ich jetzt auf den dritten Teil deiner Frage ein, war es mir auch ein Anliegen, wirklich ein physisches Objekt zu haben? Oder eigentlich, du hast es gesagt, zwei physische Objekte, das Buch und vor allen Dingen den Stein. Dieser Stein steht ja auch ein bisschen zwischen der Fallstudie spezifisch zu Venedig und diesem Langzeitprojekt, was sich ja allgemein mit dem Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigt und diesen historischen Weltbildern. Und das war etwas, diese Idee ist langsam, aber lange bei mir gewachsen, als ich herausgefunden hatte, dass Venedig halt aus diesen Steinen gebaut ist, die quasi aus einer ganz anderen Gegend der Adria gewonnen wurden und ohne die Venedig aber gar nicht existieren konnte. Deswegen umso mehr wollte ich an diesen Ort, bin ich zu diesen Steinbrüchen gefahren und habe da die ersten Steine gesammelt, kleine Steine, die ich halt einfach so mitnehmen konnte damals und dachte, damit musst du arbeiten. Und irgendwann kam der Gedanke, ich muss dieses Zitat, was programmatisch für dieses ganze Langzeitprojekt ist, eigentlich in diesen Stein einbringen. Und dann in der Beratung mit dem Steinmetz, der das umgesetzt hat, wurde klar, die Steine, die ich schon hatte, waren einfach viel zu klein. Das wäre technisch nicht gegangen. Und so musste ich wieder hin. Und dann war das eigentlich für mich so die ideale Situation, das wirklich so auch zu einer performativen Arbeit, wenn man so will, zu machen, wo ich auch selbst körperlich tätig werden musste. Das war mir eigentlich auch wichtig, dass es, natürlich ist auch das Akt des Fotografierens ist auch ein körperlicher Akt, aber in dem Fall mit dem Stein ist es, glaube ich, nochmal viel unmittelbarer nachvollziehbar für alle Betrachtenden, dass ich diesen ursprünglich mal 39 Kilo schweren Stein irgendwie ja auch da hab wegkriegen müssen und dann hier nach Deutschland hab verbringen müssen und dann wurde der von jemandem, der eine sehr spezialisierte Ausbildung hat, in einem sehr komplexen Prozess halt weiter verarbeitet und dann zu diesem Kunstprodukt umgestaltet, was jetzt hier steht. Und da gebe ich dir vollkommen recht, was wahrscheinlich alle anderen Exponate am längsten überdauern wird. Also bei den Daten habe ich immer Sorge, dass irgendwann auch das dritte Backup irgendwo flöten geht. Aber dieser Stein, da muss schon einiges passieren. Beim Buch ist es nochmal was anderes. Das Buch ist natürlich, ist zwar einerseits eine schöne physische Manifestierung auch dieses Gesamtprojektes und das sehe ich auch quasi als Pendant zu der Installation im Raum. Im Buch gibt es ja, das ist ja im Prinzip so ein Mikroraum, ne? Da kann man auch wieder mit Überlagerungen arbeiten, da kann man Inhalte kontextualisieren. Gleichzeitig gibt es mir die Möglichkeit der Ausstellung, wie du ja auch gesagt hast, die mit wenig Informationen erstmal einhergeht und quasi die Betrachtenden auch damit konfrontiert, dass sie sich erstmal selber einen Reim auf das machen müssen, was sie jetzt hier sehen. Da kann das Buch natürlich mit seinen Texten schon mal noch einen weiteren Input geben, der bei der Lektüre und Interpretation helfen kann. Gleichzeitig bin ich auch realistisch als Kunstschaffender, weiß ich, dass den Großteil der Besuchenden hier im Ausstellungsraum dieses Buch nicht lesen wird und mit Sicherheit nicht von A bis Z. Ne? Also ja, dementsprechend
und dann mit den weißen Handschuhen und so. Es ist als Künstlerbuch auratisiert auch, ne? Auf der Bank da so wie so ein...
Ein Stück weit, wobei ich sage das jetzt mal unter uns, obwohl es auch aufgezeichnet wird. Ich bin da schon großzügig. Man darf es auch, wenn man vorsichtig ist, ohne die Handschuhe blättern. Das soll im Prinzip auch eher, ich sage jetzt mal, als kleiner Hinweis gelten. Bitte seid vorsichtig. Das sind halt eine handgemachte Auflage von 3 Exemplaren. Wäre schön, wenn das die Ausstellungsdauer wenigstens den Ausstellungszeitraum wenigstens überdauert. Aber trotzdem. Auch da ist wieder was, dieses Buch wird sich auch betrachten lassen, wenn man ohne elektrische Energie beziehungsweise ohne digitale Datenströme auskommen muss. Und das finde ich auch weiterhin interessant, dieses Medium zu bespielen.
Ja, und dann kam eine interessante Frage aus der Runde von einer Afrikanerin, die gesagt hat, das kann ja dann im Grunde genommen nur der Anfang sein, um auf solche Dinge hinzuweisen und dann auch das mit der eigenen Geschichte, auch mit der Stadt Essen beispielsweise oder auch in Deutschland mit der Geschichte zu verbinden und da weiter zu recherchieren.
Das ist genau auch ein Aspekt oder ein Ansporn meiner Arbeit, dann auch diesen Bezug zur lokalen Geschichte wiederherzustellen. Und in dem Fall hatte ich jetzt die Möglichkeit, diese Arbeit aus Venedig hier nach Essen zu bringen. Aber du hast vollkommen recht, wir müssen auch jetzt weiterarbeiten, den Zusammenhang zu unserer direkten Umgebung auch noch mehr herzustellen. Ja. Denn jetzt ist es in der Hinsicht ein Stück weit ja eher so ein UFO, was hier aus was ich jetzt hier aus Italien quasi hintransferiert habe. Aber noch bestehen die Verbindungen hier in die Stadt ja nur durch die gedankliche Assoziation, so wie du es gesagt hast. Ich finde es schon gut, wenn solche Gedanken aufkommen, aber im Sinne meiner Arbeit würde es jetzt vollkommen auch Sinn machen, diesen Fäden weiter zu folgen. Also ich nehme das gerne so auf.
Ja, und dann sagte sie noch, dass es ja nicht nur, also dass die Sklaverei natürlich krass ist, auf jeden Fall, aber dass es ja am Ende die Geschichte dann doch so war, dass es jetzt nicht nur schlechte Sachen dabei rausgekommen sind. Also dass es auch eine positive Seite gibt, die wir dann sehen oder eine positive Entwicklung daraus entstanden ist. Das soll überhaupt nichts relativieren, aber sie als Afrikanerin sieht halt dann auch, dass sich dann da Dinge verändert haben und dass da auch afrikanischer Einfluss quasi wiedergespiegelt wurde. Weil in dieser Ausstellung von Axel Braun sehen wir auch kleine Aufnahmen von solchen Perlen, die in Venedig hergestellt wurden von italienischen Kaufmännern und dann wieder zurückgebracht wurden nach Afrika und die eigentlich inspiriert waren von afrikanischen Perlen.
Das gefällt mir sehr. Also jetzt nicht einfach sagen, dass also du hast es jetzt so polarisiert, aber das ist diese Ergebnisoffenheit. Das ist nicht nur so eine Art von Verdammung der Geschichte ist, sondern dass daraus andere Impulse gezogen werden können. Dass du gerade als Afrikanerin so etwas sagst, gefällt mir sehr.
Ja. Es ist ja im Prinzip auch das, was ich im Vortrag gesagt habe, also dass Schönheit und Schrecken oft sehr komplex miteinander verwoben sind. Also es sind, ich würde sagen, keines der Dinge, die ich hier zeige, ist nur schrecklich. Ne? Das ist, genau. Da ist auch immer irgendwie zumindest auf einer ästhetischen Ebene auch ein faszinierendes Element drin. Gleichwohl würde ich zumindest Schwierigkeiten haben, es einfach unvoreingenommen schön zu finden, wenn ich das Wissen darüber habe, was der Kontext ist. Was die Perlen angeht, ist es, vielleicht kann ich eine Anekdote erzählen. Gestern war eine Gruppe von Studierenden hier, Historikerinnen, und da haben wir uns darüber unterhalten, ob diese Perlen denn in Venedig nur für Afrika hergestellt wurden oder ob die auch für andere Märkte hergestellt wurden. Und tatsächlich gab es in Venedig auch schon eine Perlenindustrie, auch für Europa. Hier steht auch ein Buch vom Glasmuseum aus Murano, wo es im Prinzip so die ganze Sammlung, die haben, die ist strukturiert in Perlen für den europäischen Markt und Perlen für Afrika. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass die Perlen, die für Afrika produziert wurden, und wo man sich natürlich an der Kultur und an den Vorlieben, an der ästhetischen Wahrnehmung Afrikas orientiert hat, dass die heute einfach viel interessanter, viel schöner sind, auch obwohl sie geschaffen wurden, um im Prinzip sehr oft sehr fragwürdige Handelsgeschäfte zu machen, sind sie trotzdem ästhetisch viel interessanter als die Perlen, die für den europäischen Markt geschaffen wurden, die man damals für hochwertiger hielt, weil man da noch ganz viel Perlmutt und Gold und was auch immer mit angebracht hat, die ich aus meiner Warte zumindest als ziemlich kitschig empfinde. Also ich sag jetzt mal so Manierismen. Ja? Und die Perlen für Afrika sind in der Form viel puristischer, haben eine viel stärkere Energie. Trotzdem haben sie aber auch wieder diese dunkle Geschichte. Und ich glaube, diese Ambivalenz, die muss man immer mitdenken.
Ja. Ja. Ich weiß noch, wie irgendwie jemand mit Miles Davis darüber, über den Ursprung des Jazz und des Blues diskutierte. Und dann sagte der, ein Weißer, ne, der sagte dann, ja, Jazz ist doch auf dem Leid und auf der Schmach und auf der Ausbeutung entstanden und diese Traurigkeit. Und da ging der Miles Davis dazwischen und sagte, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe meine Musik gemacht aus Freude. Ich bin kreativ geworden. Natürlich ist das sehr, sehr provokant, weil die historischen Wurzeln von Blues auch Musik zur Arbeit war auf den Plantagen. Aber dass der Miles Davis sich als jetzt lebender Musiker, intellektueller Musiker, der Vater war Zahnarzt, der kam aus einer reichen Familie, der sagt, ich habe mit euren mit euren Trauergesängen oder Trauertheorien nichts zu tun. Ich mache meine Kunst, weil ich so stark bin. Ne? So. Also auf diese Antwort warte ich auch immer. So. Also Africa Strikes Back, so, das möchte ich gerne. Axel, du darfst und sollst das letzte Wort haben, weil
ach Gott, das gibt mir jetzt so eine Bürde auf.
Nein, also, nichts gedacht, Bürde. Wir haben Bürden genug hier.
Ja, eben. Also die Lasten werden ja jetzt leider von den anderen getragen. Aber trotzdem, ich dachte eigentlich, dass diese Verflechtung von Schönheit und Grausamkeit, das, was ich vorhin gesagt habe, das wäre eigentlich ein ideales Schlusswort gewesen. Jo. Und das
ist gekommen,
rufe ich jetzt einfach nochmal in Erinnerung. Und ich glaube, viele haben gesagt, dass es sie zum Nachdenken angeregt hat. Ich hoffe, dass das auch noch ein bisschen nachhallt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Gelegenheit wieder, in der nächsten Ausstellung. Und
bei der Finissage können wir dann noch mehr materielle Sachen Ihnen hier zeigen.
So soll es sein. Ja.
Okay.
Danke. Vielen Dank.
Ja, danke auch nochmal an alle, die so lange ausgehalten. Ja, vielen Dank und Grüße in den Kunstverein Ruhr und an Tankred Stachelhaus, der das möglich gemacht hat. Ja, die Finissage ist gerade angesprochen worden. Die ist am 26. Juli. Wer also möchte, unbedingt hingehen. Ja, Axel Brauns Arbeiten erinnern uns daran, dass Bilder nie allein von dem erzählen, was sichtbar ist. Sie erzählen ebenso von dem, was fehlt. Von den Voraussetzungen unseres Sehens. Und manchmal auch von den Menschen, auf deren Rücken buchstäblich Geschichte geschrieben wurde. Vielleicht liegt genau darin die besondere Kraft dieser Ausstellung. Sie verändert nicht nur unseren Blick auf Venedig, sondern auch auf die Gegenwart. Ja, ich bedanke mich herzlich bei Axel Braun für die Ausstellung und bei Peter Friese für einen Essay, der die Ausstellung nicht erklärt, sondern ihr einen weiteren Denkraum eröffnet. Zu lesen ist der Text von Peter Friese in der Ausstellung, er liegt dort aus. Also unbedingt hingehen, noch bis zum 26. Juli im Kunstverein Ruhr, mitten in der Innenstadt von Essen am Kopfstadtplatz. Ja, und habt ihr beim Zuhören an Bilder, Bücher, Fotografen denken müssen? Dann teilt eure Gedanken super gerne mit mir und schreibt mir eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, und wenn ihr eine interessante Veranstaltung habt zum Thema fotografische Bilder, Fotografie, KI, Fotophilosophie, Fototheorie und so weiter, dann meldet euch auch gerne und wir schauen, was wir gemeinsam machen können, vielleicht sogar live vor Ort. Auch hier einfach eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr Fotografie Neudenken weiterempfehlt, abonniert oder mit anderen teilt. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Rethinking Photography.
Fotografie Neudenken, der Podcast.